Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen. Es ist schön, dass ich wieder mal hier sein darf und zu euch reden darf. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Wir haben ja heute den Start von dem zweiten Teil der Predigtreihe. Mein Thema ist heute Kraft des Geistes. Und als Silvia mir das Thema gesagt hat, dachte ich, oh supi, da freue ich mich drauf. Und als ich mir dann den Text angeschaut habe, dachte ich, oh, das ist aber eine kleine Knacknuss. Aber ich hoffe, ich kann euch diesen Text heute nahelegen. Ich habe eine ganz liebe Bekannte. Sie kennt ein paar Christen und diese Christen versuchen, meine Bekannte immer wieder mal den Glauben nahezulegen. Und ich glaube, sie machen es nicht sehr gewinnend. Wenigstens traut sie sich auch nicht, bestimmte Fragen zu stellen. Und darum kommt sie dann öfter mal zu mir und sagt, Karin, ich habe da so eine Frage. Warum gibt es so viele verschiedene Kirchen, hat sie mich letztens gefragt. Könnt ihr euch da nicht einig werden und euch zusammentun? Wie ist das, wenn Gott redet? Wie geht das? Wie redet der zu dir? War eine Frage, die sie mir gestellt hat. Und die letzte Frage, die sie mir gestellt hat, war, du, wie ist das mit dem Heiligen Geist? Das checke ich nicht. Erklär mir das mal. Und dann habe ich innerlich ein bisschen laut aufgestöhnt und dachte, oh weia, wie erkläre ich das denn jetzt mal? Und dann habe ich versucht zu erklären von dem Trost von Gott, von Träumen, die man haben kann, von schwierigen Zeiten, in denen Gott zu mir redet und der Heilige Geist mir Trost gibt und auch von der Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen. Wenigstens sagte sie dann zum Schluss, weißt du, das klingt für mich ein bisschen spooky. Ja, und ich musste dann laut lachen, da dachte ich, das kann ich gut verstehen. Sie liebt die esoterischen Themen und da habe ich zu ihr gesagt, ja, aber das, was du in der Esoterik so liebst, das klingt für mich auch ein bisschen spooky. Und ich würde jetzt mal so sagen, du würdest sagen, das Universum antwortet mir und ich würde jetzt sagen, Gott, der das Universum erschaffen hat, antwortet mir. Vielleicht kennt ihr das auch. Jemand fragt nach etwas oder ihr versucht zu erklären, was ihr glaubt und es fehlen euch die Worte. Und ihr merkt, jetzt wird es dann schwierig. Oder ihr merkt, wie das Gegenüber anfängt, die Stirn zu runzeln und ihr betet innerlich, dass der Heilige Geist euch doch hilft, die richtigen Worte zu finden. Oder als Übersetzer zu arbeiten, wenn ihr kryptische Sachen sagt, wo das Gegenüber nicht versteht. Diese Predigtreihe Kraftvoll Leben beginne ich mit dem Thema, mit dem Geist der Wahrheit. Wir haben das Thema in der Kraft des Geistes und ich möchte heute über den Geist der Wahrheit reden. Und dazu habe ich folgenden Text bekommen und den möchte ich euch vorlesen. Ich habe ihn jetzt da auch in der PowerPoint, ihr könnt da mitlesen. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was er sagt, käme vom Heiligen Geist. Ihr müsst die Menschen prüfen, um festzustellen, ob der Geist, durch den sie reden, wirklich der Geist Gottes ist. Denn es gibt zahllose falsche Propheten in der Welt. Und so erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder, der bekennt, dass Jesus wirklich als Mensch auf diese Erde gekommen ist, hat den Geist Gottes. Wer Jesus nicht bekennt, gehört nicht zu Gott. In einem solchen Menschen ist der Geist des Antichristen. Ihr habt gehört, dass dieser Geist in die Welt kommen wird und er ist tatsächlich schon da. Ihr aber gehört zu Gott, meine Kinder. Ihr habt euren Kampf gegen die falschen Propheten bereits gewonnen, weil der Geist, der in euch lebt, größer ist als der Geist, der die Welt regiert. Solche Menschen gehören zu dieser Welt. Deshalb reden sie vom Standpunkt der Welt aus und die Welt hört auf sie. Wir dagegen gehören zu Gott. Wer Gott kennt, der hört auf uns. Und wer nicht zu Gott gehört, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir, ob jemand den Geist der Wahrheit oder den Geist des Irrtums hat. Das ist der heutige Predigttext. Ich möchte, bevor ich über den Text rede, erstmal über den Autor reden. Bitte entschuldigt, wenn ich da ein bisschen heiser bin oder vielleicht auch zwischendurch huste. Ich hatte vor nicht langer Zeit Corona und das ist noch so ein Überbleibsel, wo mir noch geblieben ist. Also, ich möchte erst über den Autor reden. Wer hat diesen Text geschrieben? Man geht davon aus, dass es der Jünger Johannes war. Absolute Beweise hat man nicht dafür, aber viele Worte und viele Sätze oder viele Themen, die im Johannesbrief behandelt werden, decken sich mit den Themen, worin im Johannesevangelium angesprochen werden. Und darum kann man davon ausgehen, sind die Indizien sehr stark, dass der Johannesbrief auch von dem Jünger Johannes geschrieben wurde. Jesus hat Johannes den Donnersohn genannt. Ihr seid Donnersöhne, hat er zu Johannes und auch zum Jakobus gesagt. Weil sie gesagt haben, als Samarien Jesus abgelehnt hat und sie ihn nicht aufnehmen wollten, war Johannes dann so wütend, dass er sagte, lass uns Feuer regnen lassen auf diese Stadt. Und darum nannte Jesus ihn den Donnersohn. Also jemand, der sich sehr ereifern kann, wenn Jesus abgelehnt wird. Es ist wichtig zu wissen, wie er war und was für ein Mensch er war, um nachher auch den Text besser verstehen zu können. Er war ein Vordrängler. Hat er doch mit seinem Bruder Jakobus und mit seiner Mami zu Jesus gesagt oder die Frage gestellt, könnten wir nicht im Himmelreich links und rechts neben dir sitzen? Und da waren die anderen Jünger dann also ganz schön erbost. Die fanden das überhaupt nicht lustig, dass die zwei da hingegangen sind und dann noch ein paar Vorrechte erbeten haben. Und Jesus hat ihnen dann eine Lektion gegeben im Sinne von Dienen und über Demut. Wir sind nicht gekommen, um hier uns zu präsentieren, sondern wir sind in dieser Welt, um zu dienen. Das hat Jesus ihnen darauf geantwortet. Ihr wisst gar nicht, was ihr da bittet. Der, den Jesus lieb hatte, so kann man davon ausgehen, dass Johannes sich selber im Johannesevangelium nennt, der, den Jesus lieb hatte. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Er ist Ohren- und Augenzeuge. Ich habe Jesus mit den Händen betastet. Ich habe ihn am Kreuz gesehen. Und so beginnt auch der Johannesbrief. So hat er angefangen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gehört. Und ich habe ihn angefasst. Ich bin ein Augenzeuge von all dem. Und das ist sehr wichtig, weil er den Gnostikern, die in dieser Gemeinde sind, auf die komme ich nachher noch zu sprechen, denen möchte er etwas entgegenhalten. Er stand am Kreuz und Jesus hat zu Maria gesagt, das ist jetzt dein Sohn, Maria die Mutter. Und er hat auch zu Johannes gesagt, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Das zeigt auch die nahe Verbindung, die Jesus mit Johannes hatte. Und er war ein alter Mann. Als dieser Brief geschrieben wurde, das ist ungefähr 80 nach Christus, also Johannes muss schon ein alter Mann gewesen sein. Das heißt, er war vielleicht einer der letzten Augenzeugen von Jesus, wo hat sagen können, was wirklich geschehen ist und wer Jesus wirklich ist. Und darum ist dieser Brief auch so eindringlich. Weil er sagen will, ich habe es gesehen, ich habe es gehört und ich habe ihn angefasst und es ist mir ganz wichtig, dass ihr jetzt versteht, was ich hier jetzt sage. An wen hat er das geschrieben? Also erstmal an keine bestimmte Gemeinde. Es ist ein Brief, wo in verschiedenen Gemeinden rumkursiert ist und ist an keine bestimmte Gemeinde gerichtet. Es ist ein Brief von Ermutigungs- und Ermahnbriefen, also eins von mehreren Briefen, wo die Runde gemacht hat, wo er die Gemeinde ermutigen wollte oder auch ermahnen wollte. Predigten in Briefform sozusagen. Und er richtete sich an die Gnostiker. Die Gnostiker, die waren wirklich ein bisschen spooky. Die hatten also eine Haltung, dem Johannes jetzt ganz ernst etwas entgegensetzen musste. Sie hatten verdrehte Ideen. Die gnostischen Ideen stellten sich selber in den Mittelpunkt. Es ging um sie, nicht mehr um Christus, sondern sie waren jetzt hier die Wichtigen. Sie sagten, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben. Sie sagten, dass sie Licht im Geist leben. Sie haben eine bestimmte Gotteserkenntnis gehabt, so haben sie gesagt. Sie distanzierten sich von den anderen Christen und haben gesagt, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Wir sind ein bisschen was Besseres und unter anderem sind wir auch sündenfrei. Wir haben keine Sünden und wir müssen uns auch nicht an das Gesetz halten. Das war so die Haltung der Gnostiker. Und bevor dieses Fuß fassen konnte und bevor sie weiter ihr Unwesen trieben mit dem, was sie sagten und andere Menschen ihnen noch glaubten, hat Johannes dem was entgegensetzen wollen und hat dem sagen wollen, das sind Antichristen. Jetzt hat man bei Antichristen so ein bisschen kleinen Beigeschmack. Man hat das Gefühl, das ist das personifizierte Böse. Beim Antichristen, so wie es hier genannt wird, kann man auch sagen, es ist jemand, der sich vor Christus stellt und ihn verdeckt, weil er jetzt wichtiger ist. Oder es ist jemand, der sich anstelle von Christus stellt, also ein Antichrist. Jemand, der Jesus versteckt, also hinter sich verbirgt oder sich anstelle von Jesus in den Vordergrund drückt. Die falschen Propheten, so nennt Johannes sie. Das sind die falschen Propheten. Wir haben von ihnen gehört, die wird es geben, sie hat es gegeben und sie wird es immer geben, die was Falsches sagen. Und er richtet sich natürlich an die Gemeindemitglieder. Und es ist ihnen wichtig, dass sie die Zusammenhänge verstehen, dass sie richtig und falsch voneinander unterscheiden können. Darum betont, hat er das auch so betont in diesen Versen, die ich vorhin vorgelesen habe. Den Geist der Welt und den Geist in Jesus Christus, die Wahrheit und der Irrtum, die Irrlehre. Und hier kommt auch der Heilige Geist ins Spiel. Hier kommt der Heilige Geist ins Spiel, der uns hilft, das Richtige zu erkennen und das Richtige zu sehen. Jesus zu verstehen und ihn zu begreifen, wie er wirklich ist. Der Geist, der in euch lebt, ist größer als der Geist der Welt. Ihr habt die Fähigkeit zu erkennen. Und er hat auch einen bestimmten Schreibstil in diesem Brief, um zu verdeutlichen, was er sagen möchte. Und in diesem Schreibstil hat er eben halt Licht und Dunkelheit, Liebe und Hass, Christ und Antichrist, Wahrheit und Irrtum. Das sind so seine Themen. Richtig und falsch, gut und böse. Das sollt ihr glauben, das nicht. Das stellt er immer wieder gegenüber. Und Johannes hat diesen Schreibstil gewählt, um nochmal zu verdeutlichen, was er sagen möchte. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Sokrates, der sagte, der Kluge lernt aus allen und jedem. Der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme, der weiß alles besser. Es wird immer Menschen geben, die meinen, sie wissen alles besser. Und die uns ihre Wahrheiten aufdrängen. Aber nur weil sie selber meinen, dass sie es alles besser wissen, müssen sie es nicht unbedingt besser wissen. Was können wir denn jetzt tun? Wie können wir denn jetzt, was können wir als Christen tun, um dem etwas entgegenzustellen? Was können wir den Menschen entgegenstellen, die uns da irgendwelchen Quark erzählen, wo wir vielleicht auch gar nicht ganz auseinanderhalten können, was richtig und was falsch ist? Und da gibt Johannes ein paar Handhabungen. Die erste Handhabung, die er uns mitgibt, ist die Wahrheit kennen und bekennen. Und Und er sagt das auch in diesen Versen, die ich vorgelesen habe. Die Wahrheit ist, dass Jesus ganz Gott ist und ganz Mensch. Jesus ist als Mensch auf diese Welt gekommen und war gleichzeitig ganz Gott. Und er ist für uns gestorben, damit wir auch jetzt heute noch mit ihm verbunden sein können. Das sollen wir bekennen und kennen. Wir müssen wissen, wer Jesus ist und was Jesus ist. Und es fällt uns manchmal so schwer, dies in Worte zu fassen. Darum ist es manchmal auch gar nicht schlecht, wenn man sowas mal aufschreibt und für sich in Worte fasst. Wie würde ich Jesus jemanden beschreiben, der mich fragt, wer Jesus für mich ist? Wie kann ich ihn bekennen? Wer ist Jesus für mich persönlich? Wie sehe ich ihn? Um auseinanderzuhalten, was falsch und was richtig ist, haben wir auch die apostolischen Überlieferungen. Wir haben die Evangelien. Das sind die, die Jesus gesehen, gehört und angefasst haben. Das, was sie aufgeschrieben haben, bringt uns näher, wer Jesus ist. Und wenn wir die Evangelien lesen und uns mit dem auseinandersetzen, dann können wir dem etwas entgegensetzen, wenn andere Leute uns irgendwas erzählen wollen. Jesus hat die Jünger auch hat sie beauftragt, andere zu lehren. Im Matthäusevangelium ist das der letzte Satz, wie so ein Crescendo, ist der letzte Satz, wo Jesus sagt, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern, tauft im Namen vom Vater, Sohn und Heiligen Geist und lehrt, was ich euch aufgetragen habt. Lehrt, was ich euch aufgetragen habe. Und wir haben die Bergpredigt, wir haben Geschichten, die Jesus erzählt hat, Beispiele, viele, viele Worte haben wir in den Evangelien, die wir lesen können und uns zu eigen machen können. Im 4. Jahrhundert hat man versucht, so eine kleine Zusammenfassung zu machen von dem, was wir glauben und was wichtig ist, dass wir an dem festhalten. Und das ist eben unser Glaubensbekenntnis. Und in dem Glaubensbekenntnis, da sehen wir genau das, was Jesus auch sagt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und an Jesus, seinen eigenen Sohn, der gelitten hat unter Pontius Pilatus, der zum Himmel aufgefahren ist und der wiedergekommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist und an die christliche Kirche. Da wurde nochmal zusammengefasst, das, was Johannes da in diesem Brief den Gemeindemitgliedern sagen wollte. Das ist das, was ich denen entgegenzusetzen habe. Glaub nicht an diesen Durcheinander, was sie da bringen. Glaubt an das, was euch die Apostel überliefert haben. Dann ist es das Zweite, was wir tun können, ist in ihm bleiben. In ihm bleiben und auf ihn hören. Das in ihm bleiben, das kommt im Johannesevangelium 41 Mal vor und in den Johannesbrief kommt das 22 Mal vor. Also dieses in ihm bleiben ist Johannes sehr wichtig. Aber wie können wir denn in ihm bleiben? Wie können wir in Jesus bleiben? In der Wahrheit bleiben, sodass wir kein Irrtum aufliegen. Und meine Schlussfolgerung ist, wir können nur in ihm bleiben, indem wir uns auseinandersetzen mit dem, was Jesus gesagt hat. Indem wir es uns zu eigen machen, was Jesus gesagt hat. Dass das, was er uns versucht hat zu vermitteln, uns in Fleisch und Blut übergeht. Dass wir uns mit dem auseinandersetzen und dass wir auch darüber diskutieren. Die Juden können das sehr gut. Sie können das sehr, sehr gut, sich auch mal offene Fragen zuzulassen und über offene Fragen zu diskutieren und sich einander reiben in der Diskussion. Diese ultraorthodoxe Kirche, die gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Und diese Kirche ist auch eine Antwort auf die Verfolgung, die stattfand. Aber im Großen und Ganzen sind Juden Menschen, die sehr gut über das, was geschrieben steht, diskutieren können und auch sehr gut aushalten können, wenn jemand anders etwas anderes meint. Ich habe ein Bild mitgebracht von Karl Schneider. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich liebe den Maler, weil er so schön die Menschen darstellt. Und dort hat er ein paar Rabbiner dargestellt, die über das Wort sich gebeugt und miteinander diskutieren. Und da ist einer, der die Hände verrührt und sagt, nein, das kannst du so nicht sagen. Da ist der andere, der den Finger aufs Blatt hat, Momo, das ist ja so, da steht das so. Da ist der andere, der hinhört. Was sind da für Meinungen? Ich will da jetzt mal abwägen, so deute ich den. Der andere, der da sitzt und so, was meinst du? Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Und mir gefällt dieses Bild so, weil es ist so schön, wenn wir über das, was Jesus gesagt hat, wenn wir uns mit dem auseinandersetzen, wenn wir darüber diskutieren. Letztens haben Thomas und ich im Garten gesessen, da haben wir auch über einen Bibeltext diskutiert, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Wesens haben wir dann auch so ein bisschen Ping-Pong, also ich sehe das so und ich habe das so verstanden. Und in dem Gespräch habe ich diesen Text, über den wir gesprochen haben, viel besser verstanden. Und habe da Links machen können, die ich mir aufgeschrieben habe. Ist jetzt ein bisschen peinlich, dass ich nicht mehr weiß, welches Links das ist, aber ich habe es mir aufgeschrieben. Und habe mir das dann da auch zu Herzen genommen. Wir können uns überlegen, wie ist Jesus mit Menschen umgegangen? Wie ist er mit Randgruppen umgegangen? Wie ist er mit Frauen umgegangen? Frauen ist ja jetzt auch so ein Thema. Da habe ich auch ein Bild mitgebracht. Da gibt es ja diese berühmte Geschichte, Martha ist da busy und Maria sitzt da am Boden und hört Jesus zu und Martha beschwert sich, dass sie ja die ganze Arbeit machen muss und Maria sitzt da und hört nur zu. Und dann sagt Jesus was ganz Wichtiges. Er sagt, Maria hat das Richtige gewählt. Das war damals, dass er das zu einer Frau sagt, gar nicht so üblich. Er sagt damit, es ist gut, wenn auch Frauen mir zuhören und sich mit dem auseinandersetzen, was ich sage. Es war eine Einladung an Martha, setz dich auch hin. Lass die Küche Küche sein. Wir können uns nachher alle zusammen was holen, was auch immer. Er sagt da, setz dich hin. Er hat nicht gesagt, oh, das tut mir leid, Martha, aber wir haben nachher Hunger. Maria, gehst du bitte mit Martha in die Küche, das ist ja jetzt eure Aufgabe. Dann können die Männer hier mal über wichtige Dinge reden. Nein, Männer wie Frauen waren in seinen Augen, wenn es darum ging, sich mit dem auseinanderzusetzen, was er sagt, gleichwertig. Aber das ist mal so ein kleiner Nebenlink, wo ich jetzt auch noch wichtig fand zu erwähnen. In Tat und Wahrheit, das gelernte Leben, was meine ich damit? Wenn wir uns mit dem auseinandersetzen, was Jesus sagt, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir darüber diskutieren, sind es Texte oder sind es Gedanken und sind das wichtige Ideen, die Jesus uns mitgegeben hat, die dann in uns wohnen, die wir uns zu eigen gemacht haben. Und in bestimmten Situationen kann uns das zu Hilfe kommen. Ich war mal in einer Situation, da war ich in einem Team, wo ich kurzfristig mit 10 Frauen zusammensitzen musste und mit denen eine Woche etwas gestalten konnte, wollte, durfte. Und 2 von diesen 10 Frauen, die mochten mich nicht. Und sie haben mir das auch zu verstehen gegeben. Und ich lag am ersten Tag am Abend im Bett und ich dachte, oh weia, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich hier eine ganze Woche und die 2, sie mögen mich einfach nicht. Und dann war mir, als wenn Gott zu mir sagen würde, Karin, sei zu ihnen so, wie du möchtest, dass sie zu dir sind. Sei zu ihnen so, wie du möchtest, dass sie zu dir sind. Und das ist ein Satz, den Jesus auch gesagt hat, den er uns mitgegeben hat. Das ist in Matthäus 7,12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut auch ihnen. Und plötzlich in diesem Moment kam mir genau dieser Satz in den Sinn. Und ich dachte, das ist ein guter Plan. Ich bin am nächsten Morgen dann zum Frühstück, habe mich bewusst zu diesen Frauen gesetzt am Frühstückstisch, habe gesagt, guten Morgen, ein ehrlich gemeintes Kompliment, was für eine schöne Bluse. Und übrigens, ich bin eigentlich eine ganz nette, ich gebe euch jetzt die Chance, mich kennenzulernen, habe ich so bei mir gedacht. Nach den 10 Tagen mochten sie mich immer noch nicht. Und sie haben es mir immer noch zu verstehen gegeben. Aber ich habe es ihnen nicht gleich getan. Und ich habe irgendwann Mitte Woche gesagt, ich erlaube jetzt diesen Frauen, mich nicht zu mögen. Das dürfen sie. Wenn ich ehrlich bin, gibt es ja auch Leute, die ich nicht so toll finde. Ich erlaube es ihnen so. Und ich bin ganz stolz nach Hause gefahren. Ich möchte mich jetzt nicht darstellen wie eine Heilige, als wenn ich das immer im Griff hätte. Aber in dem Moment habe ich es geschafft. Und das war, weil mir ein Satz, der wichtig war in dieser Situation, mir in den Sinn gekommen ist oder Gott mir wie gegeben hat und ich ihn leben konnte. Ich bin integer aus dieser Situation heraus, weil ich es ihnen nicht gleich getan habe. Ich durfte mir nichts vorwerfen, dass ich irgendwie falsch reagiert hätte oder dass ich eine Sache zur Eskalation gebracht hatte. Und ich war danach ziemlich stolz auf mich. Und das sind die Früchte, die wir dann bringen, wenn wir mit Jesus verbunden bleiben. Wenn wir mit Jesus verbunden bleiben im Gebet und auch in seiner Wahrheit, dann können wir die Früchte bringen, die die Welt erkennt oder woran die Welt erkennt, dass wir Gottes Kinder sind. An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass wir Gottes Kinder sind. So wird das Wort in uns lebendig. Und das ist das, was ich mitgeben möchte, dass wir Jesus bekennen können als der, der er ist, der Auferstandene, der ganz Gott und ganz Sohn war. Dass wir in ihm bleiben, im Sinne von auch, dass wir uns mit dem beschäftigen, was er uns gesagt hat. Und dass wir in Tat und Wort das leben können, was Jesus uns gesagt hat, indem wir im richtigen Moment das Wort in uns lebendig wird und wir auf andere reagieren können, weil Jesus in uns gewirkt hat. Amen. Ich habe denn, wenn ich mich mit dem Wort, ich bin ja Bibliothekarin und ich bin auch Buchhändlerin und ich kann es jetzt an diesem Punkt nicht lassen, euch zu sagen, welche Bücher mir wichtig sind, wenn ich die Bibel lese oder wenn ich lese, was Jesus uns zu sagen hat und ich möchte dem ein bisschen mehr nachgehen. Das ist natürlich die Bibel, mein liebstes Buch. Ich setze mich so gerne mit diesem Buch auch auseinander. Und dann gibt es noch eine andere Bibel, die heißt Begegnung zum Leben. Das ist eine Studienbibel, wo uns Texte erschließt. Da steht drin, was der Text meint und auch, was es mit meinem Leben zu tun hat. Und es hat Exkurse da drin über Bücher, Personen und alles Mögliche. Ein wunderbares Buch, um auch die Bibel etwas näher kennenzulernen. Und dann gibt es noch ein drittes Buch, das ist der kleine der Kommentar zur Bibel. Das ist, wenn man einen Text mehr in die Tiefe verstehen will, gibt es einen kleinen Kommentar, wo man nachschlagen kann und sehen kann, was hat Jesus eigentlich da genau gemeint oder was will Johannes uns da eigentlich sagen. Und mit dem möchte ich schließen.